Guten Abend, meine Damen und Herren, sehr geehrte Vorsitzende. Vielen Dank ebenfalls an Professor Leodolter für die Einladung. Ich muss mich nur kurz mit den Geräten vertraut machen. Okay. Ich darf Ihnen zu diesem Thema, zur Diskussion, auch zur Diskussion stellen, einige Bemerkungen oder einige Diskussionsbeiträge liefern aus der Praxis. Wir arbeiten bei uns im Ambulatorium Klimax seit 1990 und in der Praxis, und das sollen ganz praktisch praxisbezogene Dinge sein, die ich Ihnen jetzt zeigen werde. Was ist das größte Hindernis aus unserer Sicht am Weg zu einer optimalen Therapie? Und das ist, man muss es so nennen, die Ignoranz gegenüber der Erkrankung Osteoporose. Diese Studie aus Holland zeigt das sehr anschaulich. Da geht es um 1654 Patienten, die wegen einer Fraktur hospitalisiert wurden. Von denen hatten 1034 eindeutig eine osteoporotische Fraktur, und von diesen Patientinnen, die dann nach der stationären Versorgung, nach der chirurgischen Versorgung entlassen wurden, wurden nur 15% behandelt im ersten Jahr nach diesem Ereignis. Und sogar nur 5% haben eine neue Therapie erhalten. Das heißt, zwei Drittel dieser Patienten hatten schon vorher eine antiosteoporotische Therapie bekommen. Also diese Zahlen, glaube ich, sprechen für sich und rechtfertigen den Begriff der Ignoranz gegenüber der Osteoporose. Das ist typisch auch für europäische Länder mit einem hohen medizinischen Standard. Vielleicht nur zum Patientenkollektiv, also das waren vorwiegend Frauen, 73% und 56% davon waren über 75 Jahre alt, 53% hatten eine proximale Femurfraktur. Das zweite große Problem, das zweite große Hindernis am Weg zur optimalen Therapie ist zweifellos die schlechte Compliance. Sie kennen das alle bei eigentlich allen chronischen Erkrankungen, bei der Osteoporose ganz besonders. Das ist eine Arbeit aus den USA, vor zwei Jahren publiziert, wo 40.000 Patienten einbezogen waren. Und Sie sehen, dass nach einem Jahr bereits 45% die Medikamente abgesetzt hatten. Nach fünf Jahren waren es 75%, die das Präparat nicht mehr genommen haben, das ihnen verschrieben wurde. Also nur mehr 25%, ein Viertel aller Patienten hat nach fünf Jahren noch eine Therapie gehabt. Die Compliance ist ja ein sehr vielschichtiger Begriff und lässt sich auch nicht wirklich gut ins Deutsche übersetzen. Und das scheint auch das Problem zu sein, wenn wir von Compliance reden. Es geht nämlich nicht nur um das Einhalten von sogenannten Therapievorschriften. Es geht vielmehr um einen interaktiven Prozess zwischen Arzt und Patient, der letztlich zu einer partnerschaftlichen Betreuung, Behandlung führen soll. Denn diese Behandlung wird dann auch viel effizienter sein, wenn der Patient mitarbeitet, und das setzt klarerweise ein Verständnis für das Wesen einer chronischen Erkrankung, für das Wesen der Osteoporose voraus. Das heißt, die Erklärung, das Gespräch mit dem Patienten ist das Ein und Alles. Sie müssen verstehen, warum Sie zum Beispiel bestimmte Verhaltensmaßregeln ein bestimmtes Verhalten einhalten, sondern Sie müssen verstehen, warum Sie Medikamente einnehmen sollen, und das über lange Zeit. Und das ist genauso wie bei der Hypertonie oder bei anderen chronischen Erkrankungen eben so schwer. Aber das werden die Patienten dann viel eher tun, wenn sie mit einbezogen werden, wenn sie auch in die Therapieentscheidung mit einbezogen werden, und dann werden sie auch verantwortungsvoll, verantwortungsbewusst regelmäßig ihre Medikamente nehmen. Das beinhaltet aber, also aus dieser Sicht kann man auch sagen, dass die Compliance keineswegs erst bei der Therapie beginnt, sondern bereits bei der Diagnostik und in der Prävention. Und zwar sehr früh schon in der Prävention. Wir müssen schon in den Jugendjahren darauf achten, dass die Peak Bone Mass, von der wir halt schon so viel gehört haben, hoch genug ist. Das heißt, dass die jungen Menschen genügend Sport betreiben, dass sie sich gesund ernähren, kalziumreich ernähren zum Beispiel, und entsprechend und dann eine hohe Peak Bone Mass erreichen. Das ist in der heutigen Zeit besonders schlecht durch die sitzende Tätigkeit, durch viele Umstände. die Spitze des Eisbergs sind die anorektischen Jugendlichen, die immer mehr werden. Die erreichen also nicht diese Peak Bone Mass, die sie brauchen, um später dann davon zehren zu können in höherem Alter. Sie sehen also, wenn die Verlaufskurve, wenn die Peak Bone Mass nicht hoch ist, dann kommen diese Menschen auch viel früher in die sogenannte Frakturzone, in diesem Bereich, in dem Frakturen viel häufiger auftreten. Und das macht eben einen Unterschied, ob man erst mit 75 in diese Frakturzone kommt oder schon knapp postmenopausal mit dem zum Beispiel 52. Lebensjahr, so wie es hier eingezeichnet ist. Das ist so eine Zusammenstellung, also eine Risiko-Checkliste der verschiedenen Erkrankungen. Was passiert dann nach diesen Jugendjahren im Erwachsenenalter? Sie wissen, dass also neben der schlechten Ernährung und der körperlichen Nichtbetätigung, das Rauchen zum Beispiel und viele andere Risikofaktoren eine Rolle spielen, eine Reihe von Erkrankungen, die Sie zuerst schon gesehen haben im ersten Vortrag, und eine Reihe von Medikamenten, die dazu beitragen, dass der Knochenstoffwechsel gestört wird und der Knochenabbau forciert wird. Für die Gynäkologen besonders wichtig eben auch die verschiedenen Erkrankungen oder Zustände, Conditions, die zu einem Östrogenmangel führen oder die aus einem Östrogenmangel resultieren, zum Beispiel der späte Eintritt in die Pubertät, lange Phasen von unregelmäßigen Zyklen, das lange Stillen zum Beispiel auch, Patientinnen, die nach einer Ovarektomie, nach einer beidseitigen Ovarektomie keine Hormonersatztherapie erhalten oder die frühe Menopause. Das sind also alles ganz wichtige Gründe für das Entwickeln einer Osteoporose. Und darum ist es unserer Meinung nach so wichtig, dass man schon früh die Knochendichte misst. Egal ob jetzt durch ein Nicht-Erreichen einer hohen Peak Bone Mass oder durch einen sehr schnellen Knochenabbau in den peri- und frühen postmenopausalen Jahren es zu einem starken Absinken der Knochendichte kommt. Man muss das diagnostizieren und man kann es eigentlich nur mit der Knochendichtemessung erfassen. Die Knochendichte ist schlicht und einfach der wichtigste Risikoparameter, wenn auch nicht der einzige, wie wir schon gehört haben. Darum sind wir der Meinung, dass man früh messen soll. Ich werde Ihnen auch gleich zeigen, warum das gerechtfertigt ist, nämlich auch aus Kostengründen. Tatsache ist, dass in den ersten 5 bis 10 Jahren postmenopausal der Knochenabfall, der Knochenabbau am stärksten ausgeprägt ist und dass man nur, wenn man frühzeitig eine Diagnose stellt, natürlich auch eine Therapie rechtzeitig einleiten kann. Das sind die Empfehlungen der Wiener Gebietskrankenkasse. Die Wiener Gebietskrankenkasse sagt, man soll bei postmenopausalen Frauen mit Risikofaktoren erst ab dem 60. Lebensjahr Knochendichte messen. Wir glauben, dass es besser ist, früher Knochendichte zu messen. Und die unterstrichenen Zeilen sind die Unterschiede zu den international gültigen Leitlinien, zu den Leitlinien der International Society for Clinical Densitometry, die ich Ihnen gleich zeigen werde. Hier beachten Sie, da steht Erwachsene mit Erkrankungen, welche mit niedriger Knochendichte assoziiert sind, und eben Frauen ab dem 60. Lebensjahr, wenn Risikofaktoren vorliegen. In den internationalen Leitlinien sieht das anders aus. Da heißt es Frauen unter dem Alter von 65. Es gibt also nicht dieses Limit mit 60 Jahren, wenn Risikofaktoren vorliegen. Und das heißt nicht nur bei Erkrankungen, sondern es heißt bei Disease or Condition. Condition ist natürlich auch der postmenopausale oder der perimenopausale Knochendichteverlust. Also das heißt, da hat man sich versucht, durch weniger Knochendichtemessungen ein Geld zu ersparen, aber ich glaube, dass das ein Bumerang ist, wie ich Ihnen gleich zeigen werde, gar nicht zu reden von diesem Kapitel, das hier überhaupt nicht erwähnt wird in den Arznei- und Vernunft-Broschüren. Wenn Sie sich anschauen, was dem ebenfalls schon heute schon zitierten österreichischen Osteoporosebericht, welche Zahlen hier aufgeführt sind, dann sehen Sie, dass die Akutversorgung über 30.000 dabei, wir müssen wissen, dass 16.500 Hüftfrakturen in Österreich pro Jahr auftreten und nur die Hüftfrakturen lassen sich ja gut bemessen und berechnen, weil ja nur die immer im Krankenhaus landen und die Akutversorgung pro Patient beträgt 30.000 Euro. Die Folgekosten mehr als das Doppelte, sodass man dann in der Summe pro Jahr und pro Hüftfraktur auf über 100.000 Euro kommt. Und das macht dann diesen gigantischen Betrag von 1,7 Milliarden, den wir alle jetzt aus dem Osteoporose-Bericht kennen. Die Zahlen sind ja übrigens hochgerechnete Zahlen und nicht in Österreich erhobene Zahlen, außer natürlich die Zahl der Frakturen. Wenn Sie sich also diese Zahlen vor Augen halten und dann schauen, was wir zum Beispiel bei uns in dem Kollektiv der relativ jungen Patientinnen gefunden haben, dann sehen Sie, dass 14% hatten bereits eine Osteoporose in der Altersgruppe der 55- bis 64-Jährigen, 35% hatten eine Osteopenie und 51% hatten einen normalen Befund. Wenn man sich dann die Gruppe der 10 Jahre älteren Patientinnen anschaut, 65 bis 74 Jahre, dann können Sie leicht erkennen, dass in diesen 10 Jahren die Osteopenischen zu den osteoporotischen Patienten geworden sind und noch einmal die Hälfte der normalen eine Osteopenie entwickelt hat. Das ist deswegen so interessant, weil jetzt kann man sich ausrechnen, was kostet die Densitometrie, was kostet die Hüftfrakturen? Und bei diesen 16.500 Hüftfrakturen, oder nehmen Sie eine Hüftfraktur, dann können Sie bei den Kosten, die die Densitometrie ausmacht, 30,30 Euro zahlt die Krankenkasse heute für die Densitometrie, können Sie um die Kosten einer einzigen Hüftfraktur 3.400 Knochendichte-Messungen durchführen und Sie werden, wenn Sie diese Zahlen der uns überwiesenen Patienten zur Berechnung heranziehen, bei 14%, das heißt bei 476 Patienten eine Osteoporose finden, von der sie vorher nichts gewusst haben, und sie werden bei 1190 Patienten eine Osteopenie entdecken. Also so rechnet sich die Knochendichte und es ist schlicht und einfach nicht wahr, dass man weniger Knochendichte messen soll und später messen soll. Man wird sehr viele frühe Diagnosen dadurch verpassen und man wird dadurch sich die Chance nehmen, in diesem Window of Opportunity, also früh in den peri- und postmenopausalen Jahren wirksam einzugreifen. Wie macht man das? Was macht man am besten bei diesen osteopenischen Patienten? Bei den osteoporotischen ist klar, man wird sie mit einem entsprechenden Medikament behandeln. Bei den osteopenischen, das haben wir auch heute schon gehört, macht man die Hormonersatztherapie. Und ich möchte ein bisschen differenzieren, im Gegensatz zu dem Vortrag vom Kollegen Ott, und nicht sagen, die Hormonersatztherapie. Es gibt so viele verschiedene Arten der Hormonersatztherapie und wir haben so viele Möglichkeiten, auch bei einem erhöhten Brustkrebsrisiko durch Evaluierung dieses Risikos die richtige Therapie zur Anwendung zu bringen. Genauso bei thrombosegefährdeten Patienten. Also wir haben zum Beispiel bei der transdermalen Östrogensubstitution überhaupt kein erhöhtes Thromboserisiko. Und das hat gerade die WHI-Studie wunderbar gezeigt, dass die Patienten, die eine Thrombose entwickeln, die Übergewichtigen sind, also abgesehen vom Alter natürlich, die Älteren, die Übergewichtigen und die mit dem Faktor 5 leiden. Die anderen hatten kein erhöhtes Thromboserisiko zum Beispiel. Brustkrebsrisiko ist angesprochen worden. Da gibt es wunderbare Modelle, das Gale-Model zum Beispiel, das man heute erweitert, unter anderem auch mit Knochendichte-Messungen und mit Hormonparametern und eine sehr gute Risikoevaluierung durchführen kann, sodass man sich also überhaupt nicht fürchten muss vor einer Hormonersatztherapie. Voraussetzung ist, dass man sie natürlich richtig anwendet, nicht? Und unabhängig von oder zusätzlich zu diesen genannten Risikofaktoren auch individualisiert. Es gibt ja so viele Möglichkeiten. Und es ist, und Die WHI-Autoren haben ja das selbst getan, denn diese Sicherheitsbedenken, die ich da aufgeführt habe, die dann dazu geführt haben, dass die EMEA die Therapie oder die Prävention, den Einsatz der Hormonersatztherapie zur Prävention der Osteoporose sozusagen zurückgestuft hat von der ersten auf die zweite Wahl. Diese Bedenken sind in den vergangenen Jahren seit der ersten Publikation 2002 allesamt mehrfach widerlegt worden. Was der Kollege gezeigt hat, die von der Frau Stefanik publizierten Daten, die übrigens auch aus der WHI stammen, sind, und übrigens mit 0,625 Premarin durchgeführt worden, sprechen ja Bände, nicht? Das ist also, sind viel weniger die Östrogene, die uns Probleme machen, sondern ganz bestimmte Gestagene. Vor allem das Metroxyprogesteronacetat, und es ist also Gott sei Dank so, dass es jetzt vom Markt ist und dass die Amerikaner umdenken. In Europa haben wir ja immer schon anders gehandelt. Und wichtig noch dazu, auch um sich abzugrenzen von den WHI-Daten, ist die Tatsache, dass die WHI ja keine Studie war zur Hormonersatztherapie. Es war ja eine Studie zur Hormontherapie bei älteren Frauen. Im Durchschnitt waren die Frauen, wie sie begonnen haben, 63 Jahre. Das ist keine Hormonersatztherapie. Und das Ziel, das Primary Objective dieser Studie war ja, kardiovaskuläre Erkrankungen zu verhindern, beziehungsweise also Herzinfarkte zu reduzieren, was klarerweise nicht gelungen ist, was aber übrigens auch mit einer richtigen Hormonersatztherapie sehr wohl gelingt. Trotzdem, das sitzt leider so in den Köpfen, und da sind sehr, sehr viele Menschen brainwashed und auch viele Kolleginnen und Kollegen, dominiert nach wie vor die ablehnende Haltung gegen die Hormonersatztherapie. Wenn der Knochen einmal so ausschaut, und das haben wir im vorigen Vortrag sehr schön gesehen, dann muss man natürlich mit einer ganz anderen Therapie beginnen. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie Sie gesehen haben, Bisphosphonat, Strontiumranulat und die anderen hier aufgeführten. Entscheidend ist aber, natürlich muss man hier genauso individualisieren, es ist nicht gleichgültig, ob Sie jetzt ein Strontiumranulat geben oder ein Bisphosphonat, das haben wir ja alles gehört, aber viel wichtiger noch ist es eben, eine bessere Compliance zu erzielen. Und dazu ist es notwendig, dass man nicht nur die pharmakologischen Überlegungen berücksichtigt, sondern auch eben von Anfang an bei der Therapieentscheidung die Patienten mit einbezieht und über die Einnahmemodalitäten, die ein Grund sind für viele, der stark überschätzt wird übrigens, auch andere Faktoren mit einbezieht. Das Alter, ob diese Patienten andere Medikamente nehmen, ob die individuellen Gewohnheiten der Patienten muss man berücksichtigen und die persönlichen Präferenzen. Das ist ganz entscheidend. Eine Arbeit, die kürzlich publiziert wurde, zeigt das sehr schön und zeigt unter anderem auch, dass die einmal wöchentliche Form der Administration, wie sie bei den Bisphosphonaten forciert wurde, gar nicht unbedingt der Wunsch der Patienten ist. Ja, also die meisten Patienten, vor allem die Älteren, die schon andere Medikamente nehmen, ziehen zum Beispiel die tägliche Medikation vor, ja, oder die einmal im Monat die Medikation. Also das ist eine ganz interessante Arbeit, die uns zeigt, dass nicht nur, was die Firmen uns erzählen, von Bedeutung ist, sondern dass natürlich, was die Patienten uns sagen, auch einen Wert hat. Und ich glaube, es ist entscheidend, die Patienten mit einzubeziehen. Das kann man nicht oft genug betonen. Wenn man zusammenfasst, dann steht also als erstes Hindernis zur optimalen Therapie sicherlich die Ignoranz im Vordergrund. Und da kann man nur durch Bewusstseinsbildung, durch den steinigen Weg der Bewusstseinsbildung immer wieder darauf hinweisen, dass diese chronische Erkrankung auch eine langjährige Therapie erfordert. Aus meinen Augen sehr wichtig, die frühzeitige knochendichte Messung, damit man auch schon präventiv das Richtige tun kann. Das heißt, bei der primären medikamentösen Prävention der Osteoporose, nicht der Frakturen, sondern der Osteoporose, die Hormonersatztherapie einzusetzen, wieder verstärkt einzusetzen, und bei der sekundären Prävention, das heißt bei der Frakturprävention sozusagen, die Osteoporose-Therapie rechtzeitig zu beginnen und zu individualisieren, mit dem Patienten die Entscheidung gemeinsam zu treffen, die Patienten zur Mitarbeit auffordern, dann wird eine bessere Compliance erreicht werden. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.